Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC, das politische Abendmagazin.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Das Weltkapital. Robert Kurz über die emanzipatorischen Perspektiven jenseits von Markt und Staat. Sechster Teil: Was tun? In den letzten Sendungen hat Robert Kurz die grundlegende Krisendynamik des kapitalistischen Weltsystems skizziert. Der Grundwiderspruch des Kapitalismus besteht, so Kurz, darin, dass das Kapital einerseits aus der Verwertung bzw. aus der Verbrennung von Arbeit besteht, dass es andererseits aber dem Zwang unterworfen ist, diesen Brennstoff der Verwertung ständig wegzurationalisieren. Dieser Widerspruch führte in der Geschichte immer wieder zu ökonomischen und gesellschaftlichen Krisen. Diese Krisen konnten aber jeweils kompensiert werden, indem die Produktionsweise sich so revolutionierte und ausdehnte, dass der Heißhunger des Kapitals nach Arbeit absolut stieg. Dieser Kompensationsmechanismus greift mit der dritten industriellen Revolution zusehends nicht mehr. Die Explosion der Produktivkräfte erweist sich als ungeheures Rationalisierungsprogramm. Es wird wesentlich mehr Arbeit wegrationalisiert, als durch die Computertechnologien neue geschaffen wird. Was für andere Gesellschaften ein Segen wäre, erweist sich in der auf massenhafter Verwertung von Arbeit beruhenden Warengesellschaft als Krisenprozess. Denn der gesellschaftliche Automat Kapital läuft nur, wenn für die ständig steigende Verwandlung von Geld in Arbeit und Arbeit in Geld neue zusätzliche Arbeit mobilisiert werden kann. Diesem Hunger des Kapitals nach Arbeit steht sein ebenso hausgemachter Zwang gegenüber, Arbeit wegzurationalisieren. Dieser Widerspruch, der in der Geschichte des Kapitalismus immer wieder zu verheerenden Krisen und sozialen Katastrophen geführt hat, aber ebenso oft kompensiert werden konnte, bricht nun in der dritten industriellen Revolution vollends hervor. Die in unserer Gesellschaft eingeschriebene Krisenlogik kann nun nicht mehr kompensiert werden. Robert Kurz zieht den Schluss: Das System stößt nicht nur an seine historische Grenze, sondern die ganze Produktions- und Lebensweise fährt an die Wand. Vor dem Hintergrund dieser Analyse stellt sich die Frage, wie die emanzipatorische Überwindung des kapitalistischen Weltsystems erfolgen kann. Und was fängt man überhaupt mit einer solchen fundamentalen Kritik an, die eben nicht nur einen anderen Modus von Wirtschaftspolitik einklagt, sondern die grundlegenden Verkehrsformen, die grundlegende Art und Weise gesellschaftlicher Vermittlung wie Arbeiten, Geld verdienen, Kaufen, Verkaufen, Staatsbürger sein und so weiter in Frage stellt. Was fängt man mit einer solchen Kritik an, gerade vor dem Hintergrund von Massenarbeitslosigkeit und staatlicher Krisenverwaltung? Robert Kurz dazu.
Ja, ich bin Theoretiker und Analytiker, aber kein Prophet natürlich. Aber was ich sagen kann als erstmal allgemeine Antwort auf die Frage des Verhaltens dazu, das ist natürlich das, dass meiner Ansicht nach einzig und allein eine soziale Gegenbewegung, die sich dieser Notstandsverwaltung verweigert, die Maßnahmen dieser Notstandsverwaltung bekämpft, die sich nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen lässt, ne, dass so eine soziale Gegenbewegung entsteht. Und in gewisser Weise gibt es ja auch Ansätze, aber das Problem ist, dass halt alle bisherigen Ansätze sozialer Gegenbewegung sich meiner Ansicht nach dem Problem nicht konsequent stellen, sondern dass man zum Beispiel bei Attac versucht, nochmal die staatliche Regulation zu bemühen oder dann eine überstaatliche Regulation. Die Finanzmärkte, also diese Finanzblasenökonomie, die soll wieder irgendwie eingedämmt werden durch irgendwelche staatlichen oder Verbundmaßnahmen von Staaten und Institutionen wie Weltbank und dergleichen. Und das halte ich für eine Illusion. Und zwar deswegen, weil eben die tiefste Wurzel dieser Krise die Krise der abstrakten Arbeit und des Abspaltungsverhältnisses selber ist. Und das trägt dieses Wertabspaltungsverhältnis oder dieses Verhältnis von abstrakter Arbeit und geschlechtlicher Abspaltung trägt eigentlich diese ganze Reproduktion. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann gibt es keine Regulation mehr. Und insofern wäre halt die Frage, ob die soziale Gegenbewegung, ja, ob sie das aushält oder ob sie immer wieder ein Mauseloch sucht, um doch noch in den traditionellen, in den alten Formen von Politik oder von Forderungen, die sozusagen nochmal eine gute kapitalistische Marktwirtschaft, eine, wo wieder real investiert wird, wo man wieder Arbeit kriegt, statt zu sagen, dieses ganze Verhältnis, insofern bin ich auch nicht in dem Sinn pessimistisch, es wäre doch gewissermaßen als jemand, der sowieso, den sowieso das Ganze ankotzt, ja, ist es ja eigentlich optimistisch, wenn ich sage, ob ihr jetzt wollt oder nicht, das System fährt eh zur Hölle, ja, und ihr mit ihm, wenn er nichts dagegen unternehmt, ja. Also insofern ist das die Frage an die soziale Bewegung. Und ja, auch die Frage übrigens, ob man jetzt wirklich den inneren Krisenzusammenhang aufmacht und sich stellt, die Krise der abstrakten Arbeit selber und des Abspaltungsverhältnisses, oder ob man eben, und damit hängt ja diese Regulationsfantasie sehr eng zusammen, ob man sagt, das sind die bösen Spekulanten, das sind die Heuschrecken, die Hedgefonds, die Private Equity Fonds und so weiter. Aber die sind ja selber nur ein Resultat dieser Krise, dass es die überhaupt gibt, dass die das machen, was sie jetzt machen. Das ist ja selber nur eine Folge dieser Krise, das ist nicht die Ursache. Und wenn man diese Verkehrung von Ursache und Wirkung macht, ist man eben sehr schnell bei dem, was ich in dem Buch dann struktureller Antisemitismus genannt habe. Ja? Denn das braucht man gar nicht blauäugig sein. In der ganzen Geschichte der Modernisierung ist immer an dem Punkt, wo diese Spekulation, Finanzblasenökonomie, zinstragendes Kapital und dergleichen thematisiert worden ist, hat man immer irgendwie sofort auf die Juden zurückverwiesen. Das ist eine irrationale Zuordnung. Die Juden sind irgendwie das Finanzkapital und dergleichen. Nicht? Die Nazis haben das ja vorgemacht, haben da sozusagen eine ganze Geschichte dieser inneren Verbindung von verkürzter Kapitalismuskritik und Antisemitismus wirklich gebündelt und in Auschwitz kulminieren lassen. Nicht? Und deswegen, wenn jetzt Attac hergeht und sagt, ja, wir sind keine Antisemiten, aber irgendwie, das Finanzkapital ist doch scheiße, wir wollen doch noch das Finanzkapital kritisieren dürfen, dann muss man ihnen einfach sagen, das ist, entweder man kritisiert die kapitalistische Produktionsweise, aus der auch das Finanzkapital entsteht, oder man hält sein Maul, ja, weil man sonst dann eben genau diese verkürzte Verknüpfung macht und letztlich eben dem Antisemitismus zuarbeitet. Also da würde ich schon sehr hart auch das sagen. Und das sind eben Probleme, glaube ich, an denen knabbern alle Ansätze sozialer Bewegung, weil sie alle irgendwie Angst davor haben, sich dem Grund der Sache zu stellen, weil sie einfach alle irgendwie etwas leichter Gängiges, was man irgendwie in traditioneller Politik, in Regulationsmechanismen und so weiter, wo man das Ganze doch noch auffangen könnte, wo man doch noch wieder seine Arbeit hat, sein Geld verdient und ein zufriedener Idiot ist. Zurück dahin wird es meiner Ansicht nach nicht mehr geben.
Nach Robert Kurz wäre nur im Rahmen einer sozialen Bewegung eine Umwälzung der bestehenden Verhältnisse möglich. Allerdings sieht er das Problem, dass die aktuell existierenden Bewegungsansätze vor einer radikalen Kritik zurückschrecken. Viele dieser Ansätze sind nicht mehr als bestenfalls verkürzt zu nennende Kapitalismuskritik, weil sie an den grundlegenden Strukturen der Warengesellschaft wie Arbeiten, Geld verdienen, Kaufen und Verkaufen nicht rühren wollen. Damit droht aber emanzipatorische Kritik in ihr Gegenteil umzuschlagen. Ein möglicher Fluchtpunkt von verkürzter Kapitalismuskritik ist zum Beispiel die Hinwendung zum Staat, verbunden mit der trügerischen Hoffnung, er böte Schutz vor dem entfesselten globalen Markt. Doch der Staat ist nach Robert Kurz kein Gegenspieler des kapitalistischen Marktsystems, sondern dessen Bestandteil.
Also ich habe jetzt natürlich keine Staatstheorie hier entwickeln können, das war ja auch nicht das Thema, aber generell würde ich schon sagen, der Staat und die Politik, wie wir es kennen, ja, sind ja eigentlich nur die andere Seite derselben Medaille, die andere Seite dieser Kapital- und Marktökonomie, dieser Verwertungsökonomie Und dieses geschlechtliche Abspaltungsverhältnis zieht sich ja durch alle Sphären, durch die staatlichen sowohl als auch durch die privaten, als auch durch die abstrakte Arbeit durch. Und das heißt nun ganz einfach, dass man nicht immer eine Seite des Kapitalverhältnisses gegen die andere ausspielen kann. Traditionell ist es dieser Widerspruch von Markt und Staat, ne? Und das ist ja gerade die Krux, dass jetzt das Marktversagen, um es mal in dieser traditionellen Begriffswelt auszudrücken, das Marktversagen identisch wird mit dem Staatsversagen. Dass also gewissermaßen, welcher Staat und wie er immer er sich nennt, soll denn nun auf dem Boden dieser Verwertungsökonomie noch irgendwas bewirken, wenn diese Verwertungsökonomie, dieses Wertabspaltungsverhältnis selber an Grenzen stößt, wenn das sich ad absurdum führt. Ja? Insofern wäre die Frage nach dem Staat einfach falsch. Der Staat war, soweit er da die Ökonomie dann kontrolliert oder gelenkt hat, eigentlich nur eine Art Generalunternehmer der nachholenden Modernisierung, wie ich das genannt habe, also dieser Nachzüglergesellschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Sowjetunion, nationale Befreiungsbewegungen, Realsozialismus und so weiter. Aber die haben ja die abstrakte Arbeit da erst installiert. Die haben auch das moderne geschlechtliche Abspaltungsverhältnis zusammen mit der abstrakten Arbeit da erst installiert und andere ältere agrarische Verhältnisse eben umgewälzt, umgepflügt. Und jetzt, das ist ja das Problem, dass das nicht aus der Krisenentwicklung des Kapitalismus, dieser modernen Produktions- und Lebensweise selber kam, sondern im Gegenteil aus der Unterentwicklung, nicht der Peripherie, was man als Sozialismus und staatliche Lenkung verstanden hat. Und das ist jetzt irgendwie passé. Die Alternative wäre dann, die kann ich jetzt natürlich nicht mit Plan und Aufriss, mit einem 50-Punkte-Plan aus der Tasche ziehen, aber die Alternative wäre natürlich, dass jenseits von Markt und Staat, jenseits von abstrakter Arbeit und geschlechtlichem Abspaltungsverhältnis, durch die Krise übrigens auch männlicher Identität hindurch, denn es ist ja gerade so, dass viele dieser irrationalen Formen von Gewaltformen sehr stark was mit dieser Krise männlicher Identität, die mit der abstrakten Arbeit verwachsen ist, eben zu tun haben. Also dass jenseits dieser uns eingefleischten, von uns verinnerlichten gesellschaftlichen Formen und Verhältnisse die Menschen anfangen, in Selbstverwaltung, Selbstorganisation ihre eigenen Möglichkeiten und Ressourcen zu verwalten. Ohne Markt, ohne Staat, ohne Kapital, ohne geschlechtliche Abspaltung, ohne abstrakte Arbeit. Man müsste sagen können, ja, welche Ressourcen sind da, welche menschlichen Möglichkeiten sind da, wie setzen wir die sinnvoll ein? Und momentan sieht es so aus, dass es ist zum Beispiel eine universelle, zumindest in entwickelten Ländern, eine flächendeckende Wasserversorgung da. Ist ja auch schwierig in den großen städtischen Agglomerationen. Ne? Man kann nicht mehr zum Brunnen am Dorfe gehen und so. Ne? Und ja, was ist da jetzt? Ne? Die Leute, die da beschäftigt sind, die wissen genau, wie das funktioniert. Die können genau sehen, wie das, was für ein System von Rohren und Leitungen, von Reservoirs und so weiter das ist. Und jetzt kommt der Staat her und sagt, das können wir nicht mehr finanzieren. Wir müssen euch zum Teil entlassen. Wir privatisieren das jetzt, das wird jetzt eine Verwertung. Ja, und dann irgendwann können die Leute das Wasser nicht mehr bezahlen, ein lebensnotwendiger Grundstoff. Und wie sollen wir jetzt damit umgehen? Also es wäre doch eigentlich klar, dass man dazu keinen Staat und keinen Markt braucht, sondern dass einfach überall die Leute, die das machen, die Kenntnisse und Fähigkeiten haben, sich organisieren und sagen, ja gut, wir machen jetzt das, was wir wissen, was wir können, weil sinnvollerweise alle Menschen Wasser haben sollen. Und wir selber auch. Wir drehen den Hahn nicht ab, sondern wir drehen ihn auf. Ja? Und so wäre das halt mit der gesamten gesellschaftlichen Reproduktion, mit der Lebensreproduktion. Also es gibt da Stichworte, zum Beispiel die Räte oder sowas, nicht? Dass sich Menschen auf Fabrikebene, Stadtteilebene in Räten organisieren, wo jeder beteiligt ist und wo man dann eben genau diese Fragen stellt. Was machen wir sinnvollerweise mit unseren Möglichkeiten? Statt uns auszuliefern an anonyme Mächte.
gibt es keine Angst. Für niemand. Jetzt, wo der Morgen kommt, den alten Weg entlang. Die Tiere stehen am Straßenrand. Wir sehen uns wieder irgendwann. Hier gibt es keine Angst. Für niemand. Jetzt, wo das Mondlicht kommt. Den alten Weg entlang. Gestalten stehen am Straßenrand. Wir sehen uns wieder irgendwann. Hier gibt es keine Angst. Für niemand. Jetzt, wo der Nachtwind weht, werden wir uns wiedersehen. Am alten Weg entlang. Die Zäune stehen am Straßenrand.
Gegenüber der fundamentalen Kritik an Arbeiten gehen, Geld verdienen, kaufen und verkaufen, am Staatsbürger sein und so weiter, wird in Anschlag gebracht, diese Kritik würde ein Zurück in die Steinzeit oder bestenfalls in eine niedrig entwickelte Agrargesellschaft bedeuten. Was dem einen als Abwehrargument dient, ist dem anderen die einzige Perspektive der Emanzipation. Beide teilen die Vorstellung, komplexe Gesellschaften mit hohen Produktivkräften wären nur in der kapitalistischen Form organisierbar. Anders ausgedrückt, ist eine radikale Kritik am Kapitalismus nur möglich, wenn die Bedürfnisse reduziert werden und der Lebensstandard aufgegeben wird? Hierzu kurz.
Aber warum soll man das denn aufgeben? Das ist genau das, was übrigens der alte Karl Marx immer wieder thematisiert hat, dass er sagt, es ist so eingefleischt, dass wir uns industrielle Produktionsmittel, gesellschaftliche Produktionsmittel, was heißt denn das? Das heißt doch nichts anderes, als dass man das nicht mehr als Individuum oder mit einer Family von ein paar Hanseln, ja, herstellen kann. Und alles, was an Funktionsteilung und an Einsatz von Wissenschaft und so weiter drüber hinausgeht, da sagt man, das ist Kapital. Das ist doch gar nicht so. Man könnte ja auch ohne Kapitalverhältnis Maschinen produzieren. Vielleicht andere als jetzt. Zum Beispiel solche, wo nicht mehr der Dreck einfach nach außen gehauen wird, weil das kostensenkend ist, ne? Wenn man den an die Umwelt abgibt. Aber ja, so große Verkettungszusammenhänge, wofür haben wir denn, warum sollen wir nicht auch selber zum Beispiel das Internet nutzen oder die Möglichkeiten überhaupt von Kommunikation, dass man eben mit Leuten in Südkorea, in China, in USA unmittelbar in Verbindung steht, dass man selber transnationale jetzt eben nicht mehr Wertschöpfungsketten, sondern eben ja, Produktionszusammenhänge sind, wo man das auch austarieren muss. Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Also insofern müsste man nicht alles aufgeben, sondern anders organisieren.
Auch wenn nach Robert Kurz eine emanzipatorische Überwindung bzw. Abschaffung des Kapitalismus nicht automatisch an eine Reduzierung der Bedürfnisse gebunden ist, so werden diese Bedürfnisse selber auch Gegenstand eines Wandels sein. Zum Beispiel der Fastfood-Konsum und die momentan sich daran bindenden Bedürfnisse dürften im Kontext einer gesellschaftlichen Umwälzung in Frage stehen. Jedoch nicht, weil etwa Fastfood nicht mehr herstellbar wäre, sondern weil sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern, die diese Bedürfnisse erst produzieren. Diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind allerdings nicht durch die Summe einer individualisierten Konsumentenmacht zu beeinflussen, sondern nur im Kontext einer sozialen Bewegung. Robert Kurz dazu.
Es ist aber dann ja keine individuelle Entscheidung, dass man sagt, ich verzichte jetzt auf Fastfood, sondern die Bedingungen, warum so viele Leute Fastfood überhaupt in sich hineinschaufeln, die müsste man ändern. Nicht? Also warum entstehen überhaupt solche seltsamen Bedürfnisse? Zum Beispiel, weil die Menschen keine Zeit haben. Warum haben sie keine Zeit? Weil sie drangsaliert sind von der Verwertungsökonomie. Auch als Arbeitslose, da wird man ja auf Trab gehalten. Man ist ständig unter der Knute dieser anonymen Macht von Markt und Staat. Und da entstehen überhaupt erst solche Bedürfnisse. Man müsste Zeit haben, Zeit für sich. Und die Zeit, das ist ja das, was der Marx auch immer wieder sagt, der größte Reichtum ist disponible, frei disponible Zeit. Wenn ich mein ganzes Leben von früh bis Nacht ausfüllen muss mit Produktion, bloß um überleben zu können, oder mit Bewerbungen, wie es das Arbeitsamt verlangt, dann habe ich natürlich keine Muße, um zum Beispiel mir mal stundenlang Zeit zum schönen Essen kochen zu nehmen. Sondern dann wird im Stehen, das die Manager ja selber auch, im Stehen wird das reingeschaufelt, ne? Oder im Laufen. Ne? Fehlt noch, dass die Leute im Laufen urinieren sozusagen, bloß um Zeit zu sparen. Ne? Das ist gar kein so ein Witz, weil es gibt in verschiedenen Ländern Fälle, wo eben zum Beispiel Supermarktkassiererinnen, denen werden Windeln verpasst. Weil der Gang zur Toilette, das ist ja, geht ja ab von der Arbeitszeit, von der Zeit für die Verwertung. Und je mehr die Verwertung in die Krise gerät, das ist ja das Paradoxe, desto mehr werden die Leute, die noch rentabel beschäftigt sind, in die Hetze, Arbeitshetze reingetrieben. Die sollen doppelt und dreifach so viel leisten wie vorher, nicht? Um diese verzweifelte Logik zu kompensieren, was an Wert eigentlich wegbricht. Aber das ist die betriebswirtschaftliche Logik, die das dann macht. Also Zeit, die disponible Zeit, die gerade durch die produktiven Potenzen, die man anders organisieren muss, da wäre, da könnte man dann vieles wegfallen lassen. Also nicht als individuelle Entscheidung, würde ich sagen. Man kann doch nicht jemand, der kaum noch Knete hat, sagen, nur jetzt geh aber, hör doch auf mit dem scheiß McDonald's oder Aldi oder sonst was, sondern Bedingungen, gesellschaftliche Bedingungen. Also der Zugriff auf die eigene Gesellschaftlichkeit. Und das geht nur durch eine große soziale Bewegung.
Doch woher soll sie kommen, die soziale Bewegung?
Ich habe da kein Kaninchen in irgendeinem Zylinder, ne, das ich rausziehen könnte, sondern es ist nun mal so, momentan versuchen alle Leute irgendwie über die Runden zu kommen. Es gibt ja auch einen kleinen, aber feinen Unterschied, nämlich diejenigen, die noch irgendwelche Erbschaft zu erwarten haben, nicht? Die zwar genauso wenig Zukunft haben in der abstrakten Arbeit wie die anderen, aber solange das Geld noch nicht durch einen großen Finanzcrash sich in Luft aufgelöst hat, ne, dass irgendwo investiert ist in den Finanzmärkten, das sind ja auch all die kleinen Erbschaften, alles was auf der Bank ist oder sonst wo, das steckt ja irgendwo real drin, ne, immer weniger in realen Produktionsanlagen, immer mehr in dieser Finanzblasenökonomie. Das kann auch irgendwann mal in Luft sich auflösen, aber momentan ist es noch so, dass es genau diesen Unterschied gibt. Ne? Und wenn man sich im Bekanntenkreis so umschaut, unterschiedlichste Altersstufen, dann gibt es eben die Leute, die nichts zu erwarten haben, und das ist eine Minderheit momentan noch, und die wirklich in die Armutsfalle unmittelbar reinlaufen, und es gibt diejenigen, die noch in irgendeiner Weise entweder gesponsert werden von Eltern, Verwandten und so weiter, oder die halt eine Erbschaft zu erwarten haben. Und die sagen, naja, das halte ich jetzt, das Hartz IV halte ich schon ein paar Jahre aus, und wenn meine Alten abgenippelt sind, dann erbe ich das und das und das. Ja. Ich nenne das immer den fordistischen Speck, sozusagen den Überhang dieser Wirtschaftswunderzeit, der sich jetzt noch darstellt in Immobilien, in Geldvermögen und so weiter. Und natürlich, wenn keine neue Epoche der Akkumulation dieser Prosperität kommt, dann wird es irgendwann abgeschmolzen sein. Aber momentan ist dieser fordistische Speck noch da und wird in Form von Erbschaften und Sponsoring weitergegeben. Und das ist auch mit ein Grund, warum so eine elementare soziale Gegenbewegung erstmal nicht sich zeigt.
Wenn heute soziale Bewegungen entstehen, dann an Punkten sozialer Gegenwehr. Drehen sich die hierbei geführten Kämpfe nicht zwangsläufig um die Umverteilung von Geld und um das Geldverdienen? Sollen all diese Kämpfe vor dem Hintergrund einer Kritik am Arbeiten und am Geldverdienen nicht mehr geführt werden? Was soll das denn heißen, jenseits von Markt und Staat?
Es war vielleicht jetzt auch durch ein paar Punkte, die jetzt gekommen sind, bin ich ein bisschen vorschnell vielleicht auf die Ebene gegangen, ja, wie kann man sich das denn vorstellen, jenseits dieser ganzen Aggregierung durch Kapital, durch abstrakte Arbeit, durch geschlechtliches Abspaltungsverhältnis. Aber natürlich konstituiert sich eine soziale Bewegung nicht einfach, ja, in dem Sinne utopisch, dass er also sozusagen das ganz andere sich jetzt auswahlt. Da kann man nur einige Kriterien angeben, wie ich eben versucht habe, also, dass man eben die vorhandenen Möglichkeiten ohne Dazwischenkunft dieser Medien wie Markt, Staat, Geld, abstrakte Arbeit und so weiter versucht zu organisieren. Aber damit so ein Denken und so ein Handeln überhaupt möglich wird, ist natürlich erstmal der Widerstand angesagt, nicht? Also erstmal geht es natürlich auch noch darum, auch um Geld zum Beispiel, auch um darum, dass bestimmte Maßnahmen nicht durchgeführt werden, dass man die ablehnt, dass man sagt, diese Notstandsverwaltung, die ist momentan drauf und dran, einen Teil der Bevölkerung bereits abzuschreiben. Wie übrigens in vielen anderen, in Osteuropa zum Beispiel, ganz klar, es wird ein Bodensatz von Massenarmut mittlerweile und Elend in Kauf genommen. Dass man das nicht in Kauf nimmt, dass zum Beispiel Hartz-IV-Verhinderung, nicht, mit der entsprechenden Durchschlagskraft zum Beispiel ein Generalstreik oder eine Generalblockade, dass eine reale Eingriffsmacht entsteht. Ja? Dass also eben die Leute nicht bloß symbolisch protestieren und dann eben zur Schlachtbank geführt werden, sondern dass reale Eingriffsmacht stattfindet. Man hat es jetzt in Nürnberg bei uns, bei der AEG da erlebt. Sie haben zwar auch nur ein bisschen was rausgeholt, verbesserte Konditionen bei den Abfindungen und dergleichen, nicht, aber die Fabrik stillgelegt. Aber die haben 5 Wochen lang gestreikt, haben die transnationale Wertschöpfungskette von Electrolux-Konzernen lahmgelegt, teilweise. Ne? Und das ging aber nur, dass selbst das bisschen, das, was sie da erreicht haben, ging nur durch reale Eingriffsmacht. Und ich denke halt, sowas, was in der Vergangenheit Streik war, auch jetzt noch Streik, aber auch Blockade, reale Maßnahmen, die lahmlegen, ja. Und dazu muss man aber ja entsprechenden Mumm haben und eine entsprechende Größe haben als soziale Bewegung. Dann kann man auch innerhalb der gegebenen Krisenverhältnisse immer noch Spielräume ausnutzen. Es ist ja nicht so, dass überhaupt null Spielräume da wären. Es ist ja durchaus so, dass zum Beispiel, wenn die Notstandsverwaltung nicht mehr den Weg des geringsten Widerstands gehen kann, nicht? Da, wo kein Widerstand ist, da wird einfach drüber hinweggegangen. Aber da, wo realer Widerstand da ist, ja, da muss man sich was anderes überlegen. Das ist aber dann nicht das Bier und der Kopf, den sich die soziale Bewegung zerbrechen müsste. Die muss erstmal da sagen, bis hierher und nicht weiter, bestimmte Sachen tolerieren wir nicht. Ob das jetzt Stilllegung von Krankenhäusern ist, ob das Privatisierung der Bildung ist und dergleichen mehr. Auch der Kampf an den Unis gegen die Studiengebühren. Das ist alles etwas, was erstmal aus der Defensive herauskommt und was sich immer noch auf die Formen, auch die Geldform der Verwertungsökonomie bezieht. Aber dieser immanente Widerstand, der muss ja erstmal aufgebaut werden. damit überhaupt weitergehende Gedanken und weitergehende Handlungsmöglichkeiten entstehen. Die kann man nicht am grünen Tisch und aus der Theorie heraus zaubern. Also so stelle ich mir das vor, eine breite soziale Bewegung, die eine entsprechende Power entwickelt, mit realer Eingriffsmacht, die immanenten Widerstand erstmal produziert, sich nicht alles gefallen lässt von der Notstandsverwaltung und in dem Kontext dann eine Debatte aufbaut über eine Gesellschaft jenseits dieser Verwertungs- und Abspaltungsgesellschaft. Also das wäre so grob der Rahmen.
Kritische Theorie kann natürlich keine soziale Bewegung herbeianalysieren. Ihr Potenzial besteht vor allem darin, das Verhängnis aufzuzeigen, das das moderne kapitalistische Weltsystem darstellt und welche Mechanismen ihm zugrunde liegen. Aus dieser Analyse kann ein Programm der Abschaffungen formuliert werden, das für soziale Bewegungen eine inhaltliche Orientierung darstellt. Immerhin müssen solche Bewegungen wissen, worin die gesellschaftlichen Missstände gründen, um sie beseitigen zu können. Es ist eben ein Unterschied, ob eine Bewegung die gesellschaftlichen Verhältnisse personifiziert oder ob sie die Form der gesellschaftlichen Vermittlung umwälzt. Im einen Fall würden bestimmte Personengruppen abgesetzt bzw. ausgetauscht, in dem Glauben, das Problem sei beseitigt. Im anderen Fall müsste man etwas verändern, wovon man selber Bestandteil ist, die gesellschaftliche Produktions- und Vermittlungsform. Neben dieser inhaltlichen Orientierung kann kritische Theorie bzw. die Wertkritik auch Voraussetzungen benennen, die notwendig sind, damit sich überhaupt eine soziale Bewegung konstituieren kann.
Aber für die Voraussetzung, denke ich, ist wichtig, sozialer Widerstand und der bis zur realen Eingriffsmacht geht, weil er sonst nichts mehr bewirkt. Und dafür ist wiederum eine Voraussetzung, dass man sich das überhaupt traut, dass man eben sich vorstellen kann, dass es auch ohne Kapitalismus anders gehen könnte. Dass man überhaupt es war ja früher schon so, das ist unwiederbringlich, dieser Staatssozialismus, wie gesagt, der war ja in einem ganz anderen historischen Kontext angesiedelt, da ging es eben um diese nachholende Modernisierung und so weiter. Aber selbst in der Vergangenheit war es ja schon so, dass all das, was jetzt abgebaut wird durch Gegenreformen, was dadurch Reformen erkämpft worden ist, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und all die Dinge, Arbeitszeitverkürzung etc., noch auf dem Boden der abstrakten Arbeit, als sie noch mehr oder weniger funktioniert hat, das ging ja überhaupt nur, weil da in diesen Kämpfen um Reformen auch ein Überschuss drin war, weil immer noch die Drohung drin war mit dem sogenannten Sozialismus, auch wenn man nie so genau wusste, ja, irgendwie hat man sich dann mit Verstaatlichung und so weiter vorgestellt, aber irgendwie war immer auch die Drohung drin, wir könnten auch ganz anders. Das gehört mit zu der Durchschlagskraft, dass man sich nicht binden lässt an die Kriterien dieser Art von Gesellschaft, dass man nicht sagt, und das machen ja momentan bis in die Realos von der Linkspartei hinein, in Berlin etwa, in der Roten Koalition, dass man sagt, ja, das ist jetzt eine objektive Notlage, die Finanzierung ist nicht mehr gegeben, wir müssen schließen, wir müssen dicht machen, wir müssen kürzen. Und dann, wenn eine soziale Bewegung anfängt, sich vorrechnen zu lassen, dass das eigene Leben sozusagen nicht mehr finanzierbar ist, dann kann man sich gleich die Kugel geben. Und insofern wäre gewissermaßen der Impuls erstmal der, zu sagen, nein, unser Lebensrecht, unser Recht auf ein gutes Leben, das, so viel kann man sehen, die Potenzen hat die Gesellschaft auf jeden Fall. Aber durch die Form, wie diese Gesellschaft organisiert ist, wird uns das alles weggenommen und das müssen wir nicht akzeptieren. Und von daher dann sich nicht in dieser Finanzierungsfrage ersäufen lassen, sondern im Gegenteil zu sagen, die Finanzierung ist nicht unser Problem, die Potenzen sind da, wir wollen gute medizinische Versorgung, wir wollen im Alter nicht die Abfallkörbe ausräumen müssen und so weiter. Und von daher dann sozialen Widerstand organisieren, das ist dann die Frage, die sich überhaupt erst anknüpfen lässt, wo sich das überhaupt erst stellen lässt, wie es dann jenseits des Kapitalismus aussehen könnte. Also sozusagen aus der Defensive, die wir momentan haben, heraus die Vorstellung, in eine Offensive zu gehen über einen breiten sozialen Widerstand, der eben dann übrigens auch selber genauso transnational werden muss wie das Kapital auch. Was das Kapital kann, warum soll das die soziale Bewegung nicht können?
Wenn heute nach sozialen Bewegungen weltweit Ausschau gehalten wird, dann scheint Lateinamerika der große Hoffnungsträger zu sein. Von den Zapatisten im Süden Mexikos, der landlosen Bewegung in Brasilien und dem allgemeinen politischen Linksruck lateinamerikanischer Regierungen. Wie ist die Situation zu bewerten? Robert Kurz dazu.
Also ich kenne es ganz gut aus Brasilien, weil ich da öfter war und da Freunde habe und da auch Sachen von mir übersetzt worden sind und Diskussionen gelaufen sind. Und da gibt es eigentlich nur eine ungeheure Enttäuschung. Denn der große Hoffnungsträger, das war ja Lula, der frühere Metallarbeiterführer aus São Paulo, und seine PT, die Arbeitspartei, und der ist ja jetzt Präsident geworden. Und das ging aber nur, und das war eben sozusagen ein Schulbeispiel gewissermaßen für das Leerlaufen der Politik, der traditionellen Politik, der Parteipolitik. Denn keine einzige der versprochenen Maßnahmen ist entweder gar nicht durchgeführt worden oder wie Landreform zum Beispiel oder ist so abgeschwächt worden, dass nichts dabei rausgekommen ist. Die PT hat sich selber schon mehrfach gespalten. Es gibt Leute, und ich lang mir da auch noch an den Kopf, wenn ich das wieder höre, wenn man nach São Paulo kommt, dann die Leute erzählen einem, ja, jetzt die Abgespaltenen, was machen sie? Sie gründen eine neue Partei. Sie machen also wieder Hamster im Laufrad, nochmal immer wieder dasselbe, weil einfach erstmal keine andere Vorstellung da ist, dass man über traditionelle sozialistische Parteipolitik und dann das Parlament und dann an die Macht, aber an die Macht genau in dem Sinne dieser Maschinerie, dieser kapitalistischen Maschine. Und die kann man nicht beliebig kommandieren, sondern die hat ihre Eigendynamik eben, ne? Also da gibt es die große Enttäuschung in Brasilien über die traditionelle linke Parteipolitik. Der Lula ist da bestgehasst bei vielen Leuten und auch diese Landreformbewegung, die ist sicher auch jetzt nicht das, was ich mir vorstellen würde da, aber immerhin sind die unabhängiger und die setzen nicht so sehr auf die Politik und setzen auf ihre eigene Autonomie und haben durchaus bestimmte Ansätze, die ich ganz gut finde, also wo es eben gerade um die Frage Boden, Land, Grund und Boden durchaus über das hinausgeht, was Kapitalismus zur Verfügung stellen kann. Und deswegen haben die also mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, Boden unter den Füßen als diese Parteipolitiker von der PT. Und in anderen Ländern kann ich das nicht so genau beurteilen, aber in Venezuela fürchte ich, dass das eine sehr traditionelle, caudillistische Geschichte ist. Caudillo, das ist der Führer, ne? Maximo Leader. Das sind so, auch in Lateinamerika gibt es das so, ein linksnationalistischer Populismus, wo also so eine Führergestalt in irgendeiner Weise nach oben gespült wird und dann auch durchaus, das hat schon der Peronismus war sowas, ja, Sozialreformen durchführt, aber immer nur nicht als autonome soziale Bewegung, sondern von oben als etwas, was da reingesponsert wird. Ne? Und der Chavez, der kann das in Venezuela, weil er nämlich Petrodollars kriegt. Weil durch die Globalisierung und durch die Exportindustrialisierung in den chinesischen Exportwirtschaftszonen der Ölbedarf in der Weltwirtschaft dermaßen gestiegen ist, auch durch diese ganzen transnationalen Wertschöpfungsketten, das setzt ja alles Transport voraus, der Energie wiederum braucht. Und darüber ist der Ölpreis ja explosionsartig gestiegen und Venezuela ist eines der wenigen Länder in Lateinamerika oder ist überhaupt das zentrale Land in Lateinamerika, das Ölreichtum hat und vor allem übrigens die USA beliefert. Und über den steigenden Ölpreis kann der Chavez jetzt populistische Wohltaten verteilen. Das ist immerhin, wenn er das wirklich den Armen zugutekommen lässt, kann man da nichts dagegen haben, aber es ist keine Perspektive für eine soziale Umwälzung. Wenn man sich das genauer anschaut, es sind genau diese traditionellen paternalistischen Umverteilungsstrukturen, die alle von dieser caudillistischen Camarilla-Struktur ausgehen, wo also von Autonomie wenig zu sehen ist. Insofern muss ich da halt sagen, das ist eben nicht hindurchgegangen durch eine Analyse der Globalisierung. Das ist selber ein Resultat, nach oben gespült mit dem Neoliberalismus der letzten Jahre hat es nicht hingehauen, der Lula ist gescheitert, jetzt wird der Chavez zur neuen Hoffnungsfigur aufgebaut, aber auf nichts weiter beruhend als auf den Petrodollars. Also das halte ich für eine wackelige Angelegenheit.
Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda sozialer Bewegung muss die kritische Auseinandersetzung mit Ideologien unterschiedlichster Couleur sein. denn im Zuge der fortschreitenden Krisen- und Barbarisierungsprozesse werden durch die vereinzelten Individuen regressive, wenn nicht gar barbarische Ideologien reproduziert. Es ist doch bis auf Weiteres davon auszugehen, dass auch widerständisches Bewusstsein mit Momenten der bürgerlichen Ideologiegeschichte durchdrungen ist, die im Kontext der Krisenverschärfung drohen, abgerufen zu werden. Dementsprechend ist es nicht nur wichtig für soziale Bewegungen, die negativen Gesetze der Ökonomie anzugreifen und ihre Abschaffung anzustreben, sondern gleichermaßen muss sich diese Bewegung selbstkritisch mit den eigenen Denkinhalten auseinandersetzen.
Ja gut, ich meine, es ist natürlich auch so, das ist ja auch eine praktische Aufgabe, und zwar auch in den Ansätzen sozialer Bewegung selber. Mir haben Leute erzählt von dem Nürnberger Sozialforum, nicht, dass da zum Beispiel das ein hartes Brot ist. Da kommen Leute hin, die wollen auch was machen, die waren bei diesen Montagsdemos und so weiter. Und da kommen dann so Sprüche eben wie, ja, eben das Finanzkapital, ne? Das ist Schuld. Und wenn man da nicht gegenhält und sagt, Hauptsache du bleibst bei uns, Hauptsache du machst bei der Montagsdemo mit und dann lassen wir das auf sich beruhen, was du hier erzählst, dann muss man da gegenhalten und sagen, nee, wenn du da an dem Punkt, das ist falsch, du verkehrst das, stellst das Ganze auf den Kopf und du machst dann, du rückst in die Nähe dieses Antisemitismus. Oder es kommen Leute, die sagen, ja, und Deutschland ist der Zahlmeister in der EU, nicht? Und da kann man ihnen nur Widerstand leisten und sagen, nee, wenn du nicht die Fähigkeit und den Willen hast, dich mit den Leuten in Spanien und Portugal in Verbindung zu setzen, um eine transnationale Sozialbewegung auf die Beine zu bringen und stattdessen was vom Deutschland als Zahlmeister erzählst, dann bist du geliefert. Ja? Dann wirst du nie die Chance haben, hier einen wirklichen Widerstand zu organisieren, wenn der darauf hinauslaufen soll, dass Deutschland dann der angebliche Zahlmeister und dann eben nichts mehr zahlt oder so. Oder bei der AEG war das auch der Punkt. Das sind jetzt 4 oder 5 Fabriken in Europa von Electrolux stillgelegt. Nicht nur in Deutschland, nicht nur die AEG in Nürnberg, auch in Spanien ein Werk. Das wird nach Polen verlagert, aber in Polen, die sind ja auch tot auf Urlaub. Wenn das in China billiger ist, dann wird es vielleicht in ein paar Jahren nach China verlagert oder sonst wohin. Und es gibt keine Verbindung zwischen diesen Belegschaften. Ich habe das mal angesprochen in so einem Gewerkschaftsseminar. Und da haben mir dann die Leute gesagt, da verdammt nochmal, das stimmt eigentlich, das, was bei uns unter Internationalismus läuft, das ist alles ausgelagert auf die Friedrich-Ebert-Stiftung. Die macht das, aber die Belegschaften untereinander haben keinen Kontakt. Dabei wäre sowas relativ leicht, wenn der Wille da auch besteht. Aber da gibt es auch in den Gewerkschaften zum Beispiel eine gewisse Barriere. Das wird eigentlich ungern gesehen, nicht? Das verselbstständigt sich womöglich, es ist keine Kontrolle mehr da vom Apparat und so weiter. Und genau da ist auch die Kleinarbeit angesagt, die ideologiekritische und die Auseinandersetzung mit solchen Sachen. Ist auch Praxis.
Hast du schon gehört? Das ist das Ende, das Ende vom Kapitalismus. Jetzt ist er endlich vorbei. Über das Firmament und wir pflückten das Zeug aus den Regalen, aus den Läden und wir waren komplett. Weißt du noch, wir regelten unsere Dinge übers Geld. Weißt du noch, Wir haben uns alle beschriftet und zogen immer weniger an. Weißt du noch, als wir alle zu viel waren? Weißt du noch, beschriftet und zu viel und unsere Bäuche, unsere kapitalistischen Bäuche.
Die Wertkritik, wie sie Robert Kurz entwickelt und vorgestellt hat, wird oft anerkannt als Ökonomiekritik. Inwieweit ist der wertkritische Theorieansatz auf ökonomische Fragestellungen beschränkt?
Also ich gebe dir völlig recht, wenn du einklagst, dass es nicht nur eine ökonomische Analyse sein kann. Das ist es auch nicht. Das war jetzt heute mein Thema, ne? Das Thema Weltkapital, Globalisierung, und da habe ich ja auch nur einen Ausschnitt davon gebracht. Und ein Aspekt, wo das dann auch überleitet, das ist eben Ideologiekritik, das, was jetzt angesprochen worden ist mit strukturellem Antisemitismus. Das ist nicht einfach nur Ökonomie, sondern das leitet hin zu dem, was geht in den Köpfen der Menschen vor, wie versuchen sie sich das zurechtzulegen. Das ist sozusagen da, wo die abstrakte Arbeit wegbricht, wo das Abspaltungsverhältnis nicht mehr funktioniert. Wie versuchen Sie sich das zurechtzulegen, dass Sie Geldsubjekte auch noch ohne Geld sein können, ohne Arbeit, ohne dass das Abspaltungsverhältnis funktioniert? Und da kommen dann diese mörderischen Ideologien raus, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus. Das verlässt schon den sogenannten ökonomischen Bereich im engeren Sinne, was ja Wert sowieso nicht ist, Wertvergesellschaftung oder Wertabspaltungsgesellschaft, meint ja das Ganze auch unter Einschluss der sozialpsychologischen und kulturell-symbolischen Dimensionen. Und natürlich, da wird auch an dem, was jetzt diese Wertabspaltungskritik macht, wird ja auch dran gearbeitet. Also das ist ja sozusagen ein umfassender Angriff, soll es werden, auf diese ganze Wertabspaltungsvergesellschaftung, die in den letzten paar hundert Jahren auf den Weg gebracht worden ist. Dazu gehört zum Beispiel auch die Geschichtstheorie, auch diese Frage der Religion und deren Kritik, die Auseinandersetzung auf allen diesen Ebenen, wo es auch Analysen gibt, beziehungsweise wo auch welche kommen müssen. Und genau das finde ich auch wichtig. Also was geht in den Individuen eigentlich vor? Das mit in die Analyse aufzunehmen, auch an sich selber, um zu sehen, wie eigentlich auf sehr subtile Weise sich Prozesse der Konkurrenz durchsetzen, weil das eben der Weg ist, den wir ansozialisiert bekommen haben. Und das ist natürlich unter den Bedingungen dessen, was seit den 90er Jahren, eigentlich schon seit Ulrich Beck, dem Soziologen in den 80er Jahren, thematisiert worden ist, der Prozess der Individualisierung, wo diese ganzen alten Solidarverbände, auch die Gewerkschaften, ne, Arbeiterbewegung, all das, was es gegeben hat, langsam wegbricht oder beziehungsweise morsch wird, weil das ja alles nur gedacht war für den Aufstiegsprozess von abstrakter Arbeit und Abspaltung. Und da, wo das an Grenzen stößt, wo es nicht mehr funktioniert, da merkt man halt eben, diese Solidarorganisationen, die waren geeicht auf diesen Durchsetzungsprozess, auf den Kampf um Anerkennung, auf den Boden dieser Gesellschaft. Und jetzt, wo es weitergeht, jetzt müsste man sozusagen auf dem Boden der Individualisierung wieder eine Resolidarisierung erreichen. Und da gehört natürlich genau das mit dazu. Aber Das ist halt dann auch eine Aufgabe, eine theoretische und auch eine praktische, wie sich soziale Bewegung konstituiert. Und da kommen wir wieder genau an den Punkt, ob man sofort und rücksichtslos alle diese Momente von Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, das sind ja alles Konkurrenzmomente, ob man denen widerspricht, ob man da wirklich Flagge zeigt oder sozusagen ein Standing hat oder ob man das auf sich beruhen lässt, ob man versucht, sich daran vorbeizumogeln. Und das ist momentan auch in den sozialen Ansätzen sozialer Bewegung selber ein ganz eminentes Thema. Und das berührt genau diese Fragestellung auch.
Welche Möglichkeiten emanzipatorischer Praxis sind im individuellen Rahmen oder auf der Ebene eines Projektes realisierbar? Robert Kurz dazu.
Da kann ich nicht mal von mir daheim sagen, dass ich die Alternative hätte, sondern es ist klar, also wir sind alle in dem Verwertungsabspaltungssystem drin und Alternativen kann man, glaube ich, nicht sozusagen in der Retorte machen. Dass man jetzt sagt, Emanzipation im kleinen Kreis, ja, das geht nicht. Ne? Das ist einfach von vornherein verlogen, weil die Verinnerlichung, die stattgefunden hat in 200 Jahren mindestens Modernisierungsgeschichte, die kann man nicht so auf die Schnelle mal rauswürgen, sondern da bedarf es eben einer gesellschaftlichen Vermittlung. Und die gesellschaftliche Vermittlung wäre eine breite soziale Bewegung, die erstmal Widerstand leistet. Kommen wir also immer wieder an die Punkte zurück. Also Theorie einerseits, theoretische Analyse und ja, Versuch, eine gesellschaftliche Widerstandsbewegung, die real eingreift, zu organisieren andererseits. Und da hat man sofort all diese ideologiekritischen Probleme auch mit. Also es ist nicht so einfach, es ist ein komplexer Prozess. Und selber ein gesellschaftlicher Prozess, der eben über uns als Individuen hinausreicht.
Zum Schluss der Sendung sei auf einige Lektüremöglichkeiten verwiesen. Das Weltkapital von Robert Kurz ist Anfang 2006 im Tiamat Verlag erschienen. Weitere Publikationen sind der Kollaps der Modernisierung und das Schwarzbuch Kapitalismus. 2002 erschien im Horlemann Verlag das Buch Weltordnungskriege. Ebenfalls dort erscheint zweimal im Jahr die wertabspaltungskritische Theoriezeitschrift Exit. Texte von Kurz sind auch im Internet zu beziehen unter www.exit-online.org. www.exit-online.org. Produktion und Sprecher der Sendung Christian Höhner.
Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?